Willkommen bei Go Mama Grow, dein Podcast für persönliches Wachstum, innere Stärke und deinen ganz eigenen Weg als Mama.
All good in the motherhood? Ja, manchmal besser und manchmal eben auch schlechter.
Wir nehmen dich mit in unsere Stories, Struggles und Erfolge. Offen, ehrlich und empowering. Go
Mama Grow! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Go Mama Grow. Hallo, Supermoms. Hi, Izzy.
Hi, Tati. Guten Morgen.
Good morning. Schön, dich zu sehen.
Gleichfalls. Schon lange nicht mehr gesehen.
Echt
so? Es sind nämlich Weihnachtsferien und die Folge erscheint wahrscheinlich ein bisschen später. Das ist ja zum Kontext. Wir sind alle in den Weihnachtsferien, beziehungsweise ich bin die Einzige, die in München ist. Und Tati ist in Great Britain bei ihrer Family von ihrem Mann.
Das muss ich gerade an. Tati ist in Great Mother, in the Great Motherland. Und Great Mother ist
sie auch. Hast du nicht letztes Mal gesagt, wir sind alle die besten Mütter? Wie heißt das? Du bist die beste Mutter für dein Kind.
Ja, das stimmt. Und dann habt ihr gesagt, ich hasse das, wenn es jemand sagt. Das klingt so abgedroschen. Aber es stimmt halt.
Das habe nur ich gesagt, um Jenny da mal rauszuhalten.
Echt? Ich dachte tatsächlich, es war eher Jenny.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich... Anyways.
Anyways, ja. Wir haben heute
eigentlich
eine...
stimmt's ja. Ich habe auch vor kurzem nochmal drüber nachgedacht und dachte, ja, es ist ja auch eigentlich voll der überhöhte Anspruch zu sagen, ich will the great mother of all mothers sein. Ich meine, es ist schon wirklich eine Aufgabe genug, die beste Mutter für dein Kind zu sein.
Ja, safe. Und es geht ja auch gar nicht. Du kannst nicht für alle die beste Mutter sein.
Nee,
und
jedes macht Kind eigentlich hat gar ja keinen Sinn. Nee. Aber ja, egal. kommen wir wieder zu unserem heutigen Thema.
Ja, genau, weil das können wir ja in The Great Mother-Folge, wollte doch Jenny mal eine
Folge
drüber machen.
Ja, wir müssen uns nur hüten, Folgen anzukündigen.
Die wir dann nicht machen.
Weil es voll den Druck erzeugt und wir dann gar nicht mehr hinterherkommen. Aber die machen wir auf jeden Fall. Das erwähnen wir so oft. Dann können wir vielleicht nochmal googeln, was die Great Mother eigentlich ausmacht.
Echt so. Die spuckt mir echt im Kopf rum seit der einen Folge. Naja. Okay, also pass auf, Izzy. Jetzt pass mal auf hier.
Wie so ein Boomer. Jetzt pass mal auf. Ja, Tati, was gibt es?
Boah, ich wollte dir eigentlich was anderes erzählen, aber ich hatte neulich eine Krise. Neulich, gestern, vorgestern. Weil mir aufgefallen ist, ich habe richtig viele graue Haare bekommen. Und ich hatte das nie. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, ich glaube, unser Licht zu Hause ist halt immer so richtig schön und so schummrig, dass ich das nie gesehen habe. Und hier sind die Lichter irgendwie oft sehr hell und auf einmal sehe ich es überall raussprießen.
Echt krass.
Ja.
Vielleicht kommt das, seit du irgendwie Mom bist. Ich hab's noch
sicher
nie gesehen, aber
okay,
also
sag,
so viele können es nicht sein.
Doch, es waren richtig viele. Ich habe mir richtig viele ausgerissen.
Doch, einmal hast du mir eins gezeigt. Das habe ich tatsächlich gesehen.
Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich mit dem Mama sein, Mama werden, kommen die grauen Haare, ne? Also ist mir schon bei vielen aufgefallen.
Echt?
Ja, schon.
Ich bin blond, da sieht man es vielleicht nicht so. Ja. Aber ich gucke auch lieber nicht so genau.
Ja.
Das finde ich schon krass irgendwie.
Ja, fand ich auch. Und deswegen, also ich bin auch gerade im Prozess mit mir, ob ich das, dass ich das embracen kann oder ob ich...
Ja, vor allem, weil du dich ja noch fühlst wie 15, oder?
Eben, das passt gar nicht zusammen. Oder ob ich doch aufs Färben umsteigen muss. Naja.
Komm, wir steigen mal ein.
Also, Izzy, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Wir hatten heute Morgen eine kleine Diskussion wegen meiner Schwiegermutter. Schwiegermutter klingt so böse. Ich mag meine Schwiegermama richtig gerne. Mhm. Und dann habe ich auf jeden Fall, meine Schwiegereltern sind dann aus dem Haus gegangen. Mhm. Und dann waren wir alleine, also Tristan, Henry und ich, in dem kleinen süßen Cottage in Yorkshire. Mega idyllisch hier. Mhm. Und haben da irgendwie nochmal drüber geredet und haben dann festgestellt, dass Tristans Mama, die kann einfach, also ihr großes Problem ist, dass sie keine Pausen machen kann. Die kann sich bewusst keine Pause nehmen. Die ist, die muss immer was tun und die ist immer so am Hasseln und checkt gar nicht, was auch ihre Bedürfnisse sind und was sie damit dann auch anrichtet, in Anführungszeichen. Also dann habe ich mich selbst dabei ertappt erstmal, dass ich da auch struggle damit. Also ich...
dass du auch keine Pausen machen kannst?
Ja, es fällt mir schwer. Also ich muss mich da schon auch echt immer wieder dran erinnern und fast ein bisschen dazu zwingen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, ne?
Aber sie hat dir so einen Spiegel gezeigt, weil du bei ihr beobachtet hast. Bei ihr ist es voll krass.
Ja, bei ihr ist es wirklich sehr extrem und ich weiß, ich tendiere auch dazu. Mhm. Und es war, ja, wie du schon gesagt hast, jetzt eigentlich so ein Spiegel oder so ein Reminder für mich, okay, nimm dir wirklich bewusst Pausen. Und dann habe ich mich gefragt, wann habe ich mir denn das letzte Mal bewusst eine Pause genommen? Und dann ist aber was Interessantes passiert, weil ich konnte mich dann nicht mehr so genau dran erinnern. Du das siehst schon mein Gehirn.
So geil, das ist so wie, und einmal im Ferienlager? Okay, warte, ich versuche dir zu folgen. Gut, wir reden jetzt nicht über den Handlungsstrang mit dem, was deine Schwiegermutter betrifft, aber du hast dich gefragt, wir bleiben jetzt mal bei dem, du hast
bei
dich
den
gefragt,
Pausen.
Wann habe ich denn?
Genau. Und dann ist, also das ist aber dann, das hat alles gleichzeitig auch so passiert, ne? Mhm. Weil wir wollten die Küche aufräumen oder, also auch meine Schwiegi hat gefragt, ob wir das halt noch machen können, bla bla. Ja, machen wir. Egal, wir haben dann auf jeden Fall Musik angemacht und haben so angefangen, so ein bisschen zu tanzen. Und Henry war dann so voll dabei und hat voll süß mitgetanzt und hat gelacht und so gequietscht und es war ultra cute. Und dann haben wir einfach so eine kleine Dance-Party gemacht von 10 Minuten. Und da habe ich gemerkt, so, ah krass, guck mal, was ist eigentlich eine Pause? Was bedeutet eine Pause? Weil eine Pause bedeutet eigentlich nicht nur, ich setze mich hin und tue nichts, sondern so eine kleine Dance-Party kann auch eine Pause sein.
Ja, stimmt.
Etwas, was du... Wo du, also ein Moment, wo du das Gefühl hast, du musst nichts tun, sondern du machst was nur aus einer reinen Freude oder zum Spaß so. Das ist eine Pause.
Ohne dass es jetzt eine Funktionalität erfüllt.
Genau.
Ja. Und ein Ergebnis bringt.
Genau. Einfach nichts, was du tun musst oder denkst, du musst es tun oder ist es auf deiner To-Do-Liste so ein bisschen, ne? Und das fand ich voll die schöne Erkenntnis. Hab gedacht so, ja, cool, das war meine letzte bewusste Pause.
Oder ja, cool.
Bewusst, ja. Jetzt wollte ich dich fragen, wann hast du dir das letzte Mal bewusst eine Pause genommen und wie sah die aus?
Ich mache am liebsten Pause, indem ich rausgehe und das habe ich gestern gemacht und heute auch wieder. Da plane ich mir dann immer so eine Session ein, also zum Beispiel war ich in so einer Yoga-Session, wo man das Jahr reflektiert hat und so eine Vision fürs nächste Jahr gemacht hat. Und das ist dann meistens eher so eine Yin-Yoga-Session. Das sind meine liebsten Pausen. Also, dass ich schon eher in die Ruhe gehe und mich zurückziehe, das ist für mich die beste Pause.
Aber angeleitet oder ganz frei, ohne Agenda?
Ja, beides. Also, in dem Fall war es jetzt angeleitet, aber ich mache dann oft auch mein eigenes Ding. Also wenn die dann da noch das 10. Mal irgendwie durch, wie heißt das Ding, durch das Fließen, wenn du so
Vinyasa.
Rund und Vinyasa, genau.
Aber
fließen, dann
das ist
bin
doch
ich manchmal
Yin-Yoga.
Auch einfach nur.
Nicht so.
Ja, das war, ja, das stimmt, aber das war jetzt nur ein Beispiel.
Okay.
Ja, jedenfalls, das habe ich mir gebucht. Vorgestern war das. Gestern habe ich, also ich mache das dann wirklich bewusst, plane ich das in meinen Kalender, dass es halt nicht untergeht.
Das ist voll gut.
Gestern war, dass der Simon nach Rosenheim gefahren ist. Das ist auch eigentlich mein absoluter Favorite, weil ich dann den ganzen Tag frei habe. Dann war ich alleine bei meiner Schwester zum Brunchen, habe mit der noch so einen Weihnachtsbrunch gemacht. Und danach war ich halt alleine einkaufen. Ich hätte halt auch nicht einkaufen müssen, aber ich habe mich dazu entschieden, lieber jetzt alleine einzukaufen in Ruhe. Und es macht dann auch mir übel Spaß, wenn ich einfach durch die Gänge gehen kann und einfach in Ruhe mich berieseln lassen kann, worauf ich Bock habe. So. Das ist auch für mich Pause.
Und das, genau, das ist ja auch so meine Erkenntnis gewesen. Mhm. So, eine Pause heißt nicht zwingend, ich setze mich hin und tue nichts. Und du musst es nicht machen.
Genau, weil ich habe dann wirklich gedacht, ah, okay, hier ist noch ein Rewe, der neue Rewe, der geile. Und richtig geil. Ü30, oh mein Gott, es hat ein neuer Rewe aufgemacht in meiner Straße. Der ist richtig geil neu.
Für alle MünchnerInnen unter euch am Heimaranplatz gibt es einen hammer neuen Rewe, wenn ihr Easy mal privat treffen wollt.
Ich kann jetzt vermelden, der ist die Gänge sind sehr eng und der ist zwar geil, weil das Sortiment und die Schränke und alles ist übel neu. Eine geile Automatik an dem Kühlfach. Liebe ich auch.
Exciting.
Und wir haben echt eine richtig gute vegane und vegetarische Auswahl auch und frisches Sushi und so und frischen O-Saft liebe ich auch.
Mhm.
Aber es ist ultra viel los. Oh, ich habe schon befürchtet, dass wir krass abschweifen, wenn Jenny heute nicht dabei ist. Aber egal, muss auch mal sein. Wir machen jetzt eine Pause. Ja, und
genau.
Ich finde, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, etwas zu machen, wie einkaufen, aber halt einfach Bock drauf hat,
ja,
dann
aus Freude, ohne, ja, ohne genau, dass du es machen
ohne
musst.
Ohne den Druck, genau.
Ja.
Ja.
Okay.
Also ja. Gestern hatte ich komplett Pause und heute habe ich auch was Geiles mir eingeplant. 15.30 Uhr habe ich eine Lomi-Lomi-Massage gebucht. Kennst
warte,
du das?
Das ist aber keine vaginale Massage, oder? Heißt die nicht auch
mit Happy End?
Nee,
heißt, meinst du so eine Tantra-Massage oder so?
Nee, ich dachte, die heißt Lomi-Lomi-Lomi-Lomi, irgendwie so.
Nee, Lomi-Lomi ist so eine hawaiianische Massage mit Öl und das ist dann so intuitiv. Das ist so eine Frau, die macht das in Schwabing und da freue ich mich schon mega drauf, weil ich war einmal 4 Stunden bei einer Massage in Stuttgart bei einem, der das richtig geil macht. Der macht davor auch noch so ein bisschen Gespräch und dann kann man auch ein bisschen erzählen, wo was vielleicht festsitzt im Körper. Mhm. Und dann ist es wie so eine intuitive Massage, wo du auch schlafen kannst und so. Und das ist jetzt 1,5 Stunden, also keine 4 Stunden, aber 1,5 Stunden.
Okay, es klingt extrem geil und extrem entspannend.
Ganz schön viele Pausen,
geil, easy. Ich finde, du machst das genau richtig.
Ich brauche das einfach. Ihr wisst ja, ich bin sonst zu überreizt.
Hey, ich finde
das voll
cool. Ich bin
die Überreizte von uns. Aber
wirklich?
Ich muss ja auch gucken, wie ich mich wieder auftanke.
Ja,
und
du machst genau richtig?
Ja, wenn ich das nicht einplanen würde, dann denke ich irgendwann, erst wenn das Glas voll ist und schon überschwappt, dann denke ich, oh, jetzt brauche ich eine Massage oder ich brauche irgendwas. Und dann ist es ja irgendwie schon zu spät. Und ich mache das dann eher so präventiv, lieber.
Ja, voll gut. Und ehrlich gesagt nehme ich dich auch als Inspiration. Weil ich echt dazu neige, ja. Weil ich neige dazu, dass ich mir nicht so viel Pausen gönne. Und ich weiß, ich brauche sie eigentlich.
Mhm.
Und du bist da für mich ein guter Reminder.
Danke. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass du es gar nicht so, oder dass für dich auch Pause halt nicht nur diese Alleinzeit ist. Und ich glaube, bei Jenny auch. Ich verstehe das so oder fühle das so bei euch, dass ihr halt auch gut auftanken könnt, eher in der Gemeinschaft.
Auch
in der Family-Zeit.
Sowohl als
auch. Wenn man jetzt zum Beispiel so zu dritt tanzt oder so.
Mhm. Ja, sowohl als auch. Aber es ist schon auch wichtig, merke ich jetzt auch immer wieder, dass ich so ein bisschen mehr Me-Time, also wirklich nur ich alleine brauche.
Mhm.
Ja.
Jetzt könnte man schon fast vermuten, unsere Folge geht heute um Selbstfürsorge oder sowas.
Ja, aber es hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Ich wollte dir da über dieses Thema eigentlich schon richtig lange sprechen, weil es ist so ein bisschen mein Herzensthema. Und ich dachte aber so, ja, weil es jetzt doch wieder so ein bisschen mehr oder weniger um Geburt geht und wir da jetzt irgendwie ein bisschen von was ist weggekommen, aber halt weiter vorangeschritten sind, so. Aber es holt mich jetzt doch in letzter Zeit immer wieder aus meinem Umfeld ein. Und zwar war es jetzt so, dass ich ja eben gerade in der UK bin und bevor wir in England waren, waren wir in Schottland, in Edinburgh. Und da habe ich eine sehr gute Freundin auch besucht und ihre Schwester hat gerade ein Kind bekommen, auch im November. Also irgendwie in meinem Umfeld gibt es sehr viele November-Babys.
Bei mir auch.
Ja?
Letztes Jahr voll viele, ja. Mega viele. Ja.
Voll lustig, gell? Auf jeden Fall habe ich dann eben meine Freundin gefragt, so, und wie geht's deiner Schwester? Also wir hatten auch darüber gesprochen, als das Baby geboren wurde, das war Anfang November, war sie so voll aufgeregt und wollte unbedingt zu ihrer Schwester in die Klinik und das Baby sehen und ihre Schwester sehen. Und ich war noch so, hey, gib ihr Zeit, so eine Geburt ist echt krass, wirklich. Gib ihr ein bisschen Zeit. Sie weiß, dass du da bist. Die sind auch ultra close. Ja, no pressure, bla bla bla. Und sie so, ja, okay, sie weiß. Aber sie ist so aufgeregt. So, aber ja, also es hat sie dann schon auch beruhigt. Naja, auf jeden Fall war das jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und das habe ich sie gefragt. So, und wie geht's deiner Schwester? Passt soweit alles? Wie ist es so? Mhm. Und sie meinte, puh, ehrlich gesagt, ziemlich
so geil,
schlecht.
Passt soweit alles für den ersten Mal. Ja, passt super. Alles
ja, das habe ich so natürlich nicht gesagt. Es war jetzt blöd formuliert von
so
mir,
geil.
Sorry.
Ja, oder einfach, wie geht's deiner Schwester? Hast
genau,
du
wie geht's
gefragt.
Deiner Schwester? Es war ja auf Englisch. how's it going with your sister and the baby? Sowas war es halt wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat sie dann gemeint, so, wow, ehrlich zu sein, gar nicht gut. Sie hat sich ziemlich zerlegt, sie weint mega viel, sie hat voll viele Ängste, sorgt sich die ganze Zeit, kann eigentlich fast nicht schlafen, weil sie so viele Ängste und Sorgen hat, dass das Baby nicht mehr atmet oder so. Und sie hat damit halt gar nicht gerechnet, weil sie dachte, sie hatte eine mega gute Schwangerschaft, ihre Geburt war anstrengend, aber ja,
passt. Ist alles gut verlaufen?
Genau, es ist alles soweit gut verlaufen. Aber vor allem ging es um die Schwangerschaft, weil es ihr da halt voll gut ging. Sie war mega fit bis zum Schluss, bla bla bla. Und sie hat halt gedacht, so geht das halt jetzt auch weiter. Und das habe ich von so vielen schon gehört, dass da die Erwartung ans Wochenbett ist.
Ich hebe meine Hand. Ja, da bin ich doch die optimale Gesprächspartnerin. Also Thema Wochenbettrealität oder Erwartungen versus Realität.
Richtig, weil ich habe immer das Gefühl, die Erwartung, die ich an die Geburt hatte, haben ganz viele an ihr Wochenbett. Und das finde ich ganz spannend. Und dann übrigens, das will ich auch noch kurz sagen, bevor wir hier jetzt noch tiefer einsteigen. Also in Deutschland weiß ich es nicht, aber in der UK, da gibt es sowas wie Wochenbett nicht. Die kennen diesen The Weeks oder diesen Begriff kennen die gar nicht und sind dann so, hä, was für ein Ding? Wochen, was? Und deswegen habe ich mir gedacht, oh, vielleicht wissen in Deutschland auch gar nicht alle, was ein Wochenbett eigentlich ist. Also.
Doch, ich glaube schon, weil das ist ja, das wird ja in jedem Geburtsvorbereitungskurs.
Und
in Deutschland nimmt ja eigentlich auch jeder Vater 1 oder 2 Monate Elternzeit am Anfang.
Also in der UK hast du ja sogar 2 Wochen, also 2 Wochen. Ich glaube, 2 Wochen sind, kriegt der Vater sowieso frei.
Ah, okay. Cool.
Das soll ja in Deutschland auch eingeführt
werden. Macht ja auch
Sinn.
Übrigens. Ja. Aber ich glaube, erklären, was ein Wochenbett ist, brauchen wir jetzt nicht. Das
okay,
weiß man ja. Die ersten 8 Wochen vielleicht können wir noch mal dazu sagen.
Genau, das wollte ich sagen. Die ersten 6 bis 8 Wochen. Und warum ist es so wichtig? Weil deine Hormone, also die Hormone von der Frau, komplett abfallen und durchdrehen und sich neu sortieren müssen. Deine Wunde in dir, wo die Plazenta angehaftet war, die ist ja so groß wie deine Handfläche ungefähr. Schon crazy, ne? Die muss ja auch erstmal verheilen, deswegen gibt's auch den Wochenfluss. Du musst erstmal dich an die neue Situation gewöhnen, also alle müssen sich erstmal an die neue Situation gewöhnen, Bindung aufbauen. Also da ist eh so krass viel, was passiert.
Stillen?
Dann auch stillen. Milcheinschuss, ja, voll. Und
selbst wenn
ja
man nicht stillt, dass man dann guckt, wie geht die Milch wieder zurück?
Stillen ist
viel
eh noch mein Thema für
psychisch.
Sich.
Ja,
ja genau.
Ja.
Und es braucht einfach ultra, 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 ultra viel Ruhe und Versorgung, die du im Wochenbett brauchst. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele sich das nicht nehmen oder nicht checken, wie ernst zu nehmen das ist. Und sich da wirklich auch Pause machen. Was heißt Pause? Naja, Pause machst du nicht wirklich. Aber so entspannt wie möglich diese Wochen zu verbringen. Und vor allem, ich meine, ich glaube, so die ersten. Es gibt doch dieses Saying, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett. So die ersten 3 Wochen sind halt sehr wichtig, auch für den Beckenboden, ne? Der soll ja da auch, der wurde ja krass belastet.
Ja, oder wenn du per Kaiserschnitt oder Bauchgeburt geboren hast, dann ist es ja noch mehr Ruhe, Bettzeit eigentlich, die du brauchst, damit die Narbe in Ruhe verheilen kann.
Ja.
Also, ja, es ist mega krass. Ich habe schon das Gefühl, so in meinem Umfeld, von allem, was ich gehört habe, dass viele das auch wissen und sich die Zeit einräumen. Ich kann nur von mir persönlich sagen, dass ich mir das voll bewusst war und ich voll dafür gesorgt habe, mir mega viel Zeit zu nehmen, mit meinem Mann das zu besprechen, wie wir es machen, wie er frei nimmt und so. Da war ich mega realistisch, was das betrifft, also die Umstände so. Aber wie es dann wirklich ist und vor allem jetzt auf das Kind bezogen, weil das sind ja jetzt alles nur die Umstände und was mich betrifft, irgendwie war ich da voll gut vorbereitet, aber dieses Kind, dass das ja dann da ist und was das für Bedürfnisse mitbringt, war mir überhaupt gar nicht bekannt, bewusst. Ich hatte keinerlei Referenz irgendwie auch, vielleicht aus meinem Bekanntenkreis oder so. ich weiß nicht, woran es genau lag, aber das habe ich wie ausgeblendet. Wie wenn ich irgendwie so auf diese Geburt hinarbeite und dann weiß, ah, okay, ja, danach wird's richtig anstrengend, 2 Monate mindestens. Und dann muss mein Körper heilen und so. Und dann mit dem Stillen, das war mir auch ultra krass bewusst. Das hatte ich alles voll auf dem Schirm. Aber null, also ich habe wie wenn ich einfach gar kein Bild hatte, dass dann da ein Baby ist, das die ganze Zeit mich braucht und was das für mich bedeutet. Mhm. Das hat mich komplett übermannt.
Mhm. Okay, also dir war bewusst so, okay, du schaffst dir da wochenlang ein gutes Umfeld.
Ja.
Mit Ruhe, Versorgung, bla bla bla.
Kein Besuch, Ruhe, nur im Bett sein, viel bluten, Unterlagen haben, Binden daheim haben, so alles, so was mich und meine Hormone, Brüste, alles für die Brüste, Quark, Quarkwickel,
Kohlblätter,
Pads, ich hatte so alles, wirklich, ich hatte schubladenweise, ich war so bestens vorbereitet und dachte, okay, Geburt super gelaufen, jetzt geht's weiter, okay, geil, alles nach Plan, so nach dem Motto. Und dann ist aber ja dieses mini kleine, mini zerbrechliche Kind mit so einem Bauchnabel, der dann da noch so raussteht und es ist alles so zerbrechlich und wenn ich mich so zurückerinnere, ist so, ich weiß nicht, also ich war so, okay, und jetzt? Und ich dachte halt, ja gut, einfach immer nah an mir dran, wiegen, im Arm halten und so viel Nähe wie möglich und dann schläft es schon. Und dann hat sie aber einfach nicht geschlafen. Also sie ist einfach nicht in meinem Arm eingeschlafen und ich dachte so, was mache ich jetzt? Ich glaube, die klopft gerade an meiner Tür. Die ist aufgewacht.
Süß. Mama, I hear you. Okay.
Ja, ich glaube, bei dir war das ganz anders. Also ich war einfach so die ganze Zeit wie so ein Mund offen und so, was mache ich jetzt? Also es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und teilweise hat es dann funktioniert, dass sie schläft. Und dann habe ich versucht, diesen Zustand dann oder diese ganzen Bedingungen wiederherzustellen, weil ich dachte, das ist dann so, dass dieses Lösungsrezept, dass sie zum Beispiel schlafen kann und zur Ruhe kommt und sich beruhigt. Und dann hat sie sich zum Beispiel am nächsten Tag nicht so beruhigt. Also es war jetzt gar nicht so, dass sie so ultra viel geschrien hat, anscheinend von außen betrachtet. Meine Mutter war ja dann irgendwann auch da, die ist ja Hebamme und hat sehr viel Erfahrung, also jahrzehntelang Erfahrung, wie was so in Anführungsstrichen normal ist oder ja, ich sag jetzt einfach mal normal, auch wenn wir uns bewusst sind, normal gibt's nicht, aber so durchschnittlich, sage ich jetzt einfach mal. Und hat mir eher so gespiegelt, hey, die ist mega friedlich und fühlt sich super geborgen und es ist alles dran an ihr, sie ist super gesund, sie hatte ja auch nie was. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, das hat viel mehr mit mir zu tun und mit meinem so eine Realitätsverzerrung bei mir komplett.
Ja, ich glaube,
macht das
du
irgendwie
hast
Sinn,
was
ich gerade erzähle?
Ja. Und ich wollte gerade sagen, der Knackpunkt ist mal wieder die Erwartungshaltung oder die Vorstellung,
ja,
wie du gedacht hast,
genau,
dass ein Wochenbett ist. Und da hatte ich zum Beispiel gar keine Vorstellung. Da habe ich mir einfach keine Gedanken gemacht. Ich habe auch die Umstände habe ich mir gut geschaffen. Ich finde, das ist wirklich eins der wichtigsten Dinge. Ich habe mein Umfeld monatelang darauf vorbereitet, dass es sein kann, dass ich im Wochenbett, vielleicht sind es sogar 8 Wochen, niemanden sehen möchte. Keiner das neue Baby sehen darf. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Let's see. Und also ich habe diesen ganzen Druck von außen, habe ich mir wirklich komplett vom Hals geschaffen.
Ja.
Und dann hatte ich aber auch, zu mir haben immer alle gesagt, ja Tati, du kannst es eh nicht. Du kannst doch nicht 2 Wochen mindestens oder länger im Bett bleiben und nichts tun. Das schaffst du nicht, da drehst du doch durch, bla 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 bla. Das haben Leute, also wirklich alle, glaube ich, zu mir gemeint, auch der Tristan. Mhm. Ich so, doch, Leute, doch, ich werde nur im Bett mit diesem Kind sein und nichts anderes tun.
Und das hast du auch gemacht.
Und das habe ich auch gemacht. Und ich glaube, das war auch, also es war gut, dass ich mich da mental schon mal so drauf vorbereitet habe, dass ich auch wirklich nichts anderes mache. Und das fand ich sehr wichtig. Und dieses wirklich 24/7 Skin to Skin, wir waren halb nackt, wirklich 2 Wochen durchgehend nur im Bett. Und ich glaube, dass das auch viel gemacht hat.
Ja, das finde ich richtig gut. Ja, also das weiß ich auch noch. Das war richtig krass. Und du hast es wirklich 2 Wochen komplett oder sogar länger gefühlt, komplett so gemacht. Und das ist auch was, was ich jetzt, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, viel mehr machen wollen würde, um zu gucken, ob es dann einfacher geht. Aber ich denke mir auch, in dem Moment war es halt für mich nicht möglich, weil sonst hätte ich es ja nicht so gemacht, wie ich es gemacht habe.
Na klar.
Ja. Also vor allem dieses Skin to Skin, also nicht angezogen, sondern wirklich Skin to Skin. Und ich war immer so, mir war so kalt einfach, mir war so fürchterlich kalt, weil es war ja dann irgendwie auch Winter und es war zwar, also wir hatten auch eine Heizungsnachzahlung von 900 Euro.
Alter, bei uns war es noch mehr, es waren 1200 Euro oder so, es war richtig gestört.
Das war krass. Aber das zeigt schon, dass wir end viel geheizt haben, aber es war mir trotzdem, weil es dieses Körperliche, das war schon deutlich noch krasser, als ich es mir eh schon vorgestellt hatte. Also das hat mich schon richtig körperlich mitgenommen. Und dann habe ich mich immer mega warm angezogen und die Kleine halt auch. Und ich denke mir jetzt rückblickend, wenn ich das nicht gemacht hätte, sondern einfach, weil das ist ja dann schon auch warm, aber man kann dann
sogar
halt nicht raus so oft. Also sonst friert man.
Ja, genau.
Das waren halt so meine Gedanken. Ich wollte auch nicht so viel raus, aber ich musste dann halt ja voll oft aufs Klo oder eigentlich nur aufs Klo.
Ja.
Ja. Oder halt irgendwas wechseln.
Mal geduscht.
Oder für meine Brüste was holen. Mal geduscht, mal Zähne geputzt. Dafür bin ich dann schon aufgestanden.
Ja. Voll.
Aber dieses Schlafen, boah, ich habe so viel dazu zu sagen, weil ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, weil ich war einfach nur, ich war wirklich geschockt von dem, wie viel man schwitzt. Wie viel man stinkt.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Ja.
Das fand ich auch krass. Ich wusste, dass man stinkt. Und ich weiß noch, die Hebammen haben auch immer gesagt, so ja, in den ersten Wochen keine Seife benutzen, damit das Baby halt deinen Körpergeruch riechen kann, weil das Sicherheit gibt und so.
Boah, das hat man auf 100 Meter gerochen.
Boah, ja, ich auch. Und ich hatte vor allem nur so eine Stinkeachse. Keine Ahnung, was das war. Also wirklich, das hat man aus, du hast auch gerade gesagt, aus 5 Meter Entfernung hat man das gerochen, mindestens.
Ja.
Ich habe auch gefühlt während dem Duschen einfach weiter gestunken. Das war so krass. Und dann hat mir jetzt neulich eine Freundin erzählt, dass ihre Hebamme gesagt hat, dass das richtig, richtig, richtig gut ist, weil dass man so schwitzt, ne?
Ja,
weil weil der Körper die ganzen Hormone rausschwitzt und das einfach auch stinkt. Also das ist ein gutes Zeichen. Und ich war so, ah krass, weil bei ihr war das so, die hat erst so nach 2-3 Wochen so krass geschwitzt und gestunken. Und die hatte
war bei mir auch so.
Einen krassen Babyblues nämlich. Und ihre Hebamme meinte dann auch so, ja, wahrscheinlich, weil da die Hormone noch nicht rausgeschwitzt worden sind.
Jetzt, wo du das sagst mit dem Babyblues, ich hatte das auch. Und ich glaube auch, dass ich eine Wochenbettdepression hatte. Zumindest haben das meine Hebammen dann vermutet und auch angesprochen irgendwann. Und das ist ja auch ziemlich common so, ja.
Das wollte ich eh auch noch ansprechen. Auch der Unterschied, was ist eigentlich Babyblues und was ist eine Wochenbettdepression?
Ja.
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, um's wirklich, weil das finde ich wichtig. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und so ein Babyblues haben einfach bis zu 80% aller Frauen. Das ist richtig, richtig, richtig doll viel. Mhm. Und eigentlich tatsächlich alle, die ich kenne, hatten das auch. Und ich habe ja auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass das bei mir anfängt, aber ich glaube, ich habe wirklich von Tag 1 so krass geschwitzt, dass ich glaube, dass da meine ganzen Hormone schon so richtig schön rausgeflossen sind.
Ja, kann gut sein.
Ja, dass ich deswegen auch verschont wurde davon.
Ja, auf jeden Fall würde mich auch mega interessieren, ob man dem überhaupt vorbeugen kann oder nicht. Also, ob es da Möglichkeiten gibt, das mehr alles rauszuschwemmen oder, weil, wie gesagt, ich war echt gut vorbereitet. Ich hatte mega viel Ruhe, ich habe mich abgeschirmt und so. Es war nicht so, dass ich nicht vorbereitet war. Ich glaube, dass man das zum Teil einfach da nichts dagegen machen kann und dann ist man halt einfach betroffen oder nicht.
Es kann jede treffen.
Es hängt schon auch mit der Veranlagung zusammen und wie so die individuelle Vergangenheit war, ob man da schon vielleicht eh schon Themen hat, die irgendwie in die Richtung geht, oder Ereignisse, die das vielleicht wieder hochholen und triggern. Ja. Und da passiert ja so viel, wenn du ein Baby kriegst, und das holt so viel auch in dir hervor.
Voll.
Ich glaube einfach, dass es bei mir auch damit zusammenhing, ja.
Also es kann alle treffen. Ich glaube schon, dass man auch eine gewisse Veranlagung mitbringen kann oder eine Geschichte hat, eine eigene, die dazu mehr beitragen kann oder nicht. Aber ich glaube, so wirklich viel präventiv kann man wahrscheinlich nicht machen, außer viel Ruhe, gut umsorgt werden. Ich glaube,
ja, oder viel trinken, dass man auch mehr schwitzt oder so vielleicht.
Ja, ja, doch.
Wobei ich auch echt viel getrunken habe. Ich habe da auch nachts immer so einen Liter oder so weggehauen, erinnere ich mich auch noch. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das erzeugt sonst auch wieder nur Druck, dass man sagt, oh Gott, ich mache nicht genug, um irgendwie diese Gefühle wegzubekommen oder so, sondern dass man eher in die Richtung geht, hey, es ist so normal und es gehört dazu.
Ja.
Und dass man eher schaut, was tut mir gut, und dass man einfach sich Zeit gibt. Und auch wenn das nicht nur 8 Wochen und dann muss es vorbei sein. Nein, ich habe zum Beispiel auch länger geblutet. Also ich man sagt ja auch, man blutet maximal 6 Wochen. Bei mir war es länger als 6 Wochen, weil mein Körper einfach, da kam immer wieder noch so rotes Blut, so richtig heftig. Und ich habe mir so oft diese riesen Binden nachgekauft und habe dann immer nur noch eine Packung gekauft, weil ich dachte, ja, das wird jetzt die letzte sein. Und es war einfach nie die letzte, da erinnere ich mich auch noch. Und teilweise musste ich
diese
dann wirklich...
geilen,
ja, also
Surfbretter.
Ja, ich übrigens... Ja. Top-Tipp an der Stelle, falls jemand noch sich eindecken will fürs Wochenbett. Ich fand diese Surfbretter richtig geil. Und dann fand ich richtig geil bei DM diese Jessa, diese Eigenmarke. Normalerweise habe ich die noch nie benutzt, aber die haben so Binden, die heißen, da steht auch drauf, fürs Wochenbett.
Ah, die hatte ich auch.
Die waren echt gut.
Unbezahlte Werbung. Ich stimme dir voll zu. Ich glaube, Skin to Skin ist sehr wichtig und hilfreich. Das heißt trotzdem nicht, dass, wenn du das machst, dass du davor 100% bewahrt wirst. So 80% sind einfach krass viel. Aber nochmal, um das ein bisschen abzugrenzen, Baby Blues dauert circa 2 Wochen und geht von alleine weg. Und das ist einfach diesem Hormonabfall geschuldet. Da ist mit inbegriffen Stimmungsschwankungen, Weinen, Angst, Überforderung. So dieses alles. Eine postnatale Depression dauert länger, ist meistens noch intensiver. Also tiefe Traurigkeit, innere Leere, Antriebslosigkeit, Schuldgefühle, Schlafstörungen, Angst. Steht da so im
Schlafstörungen ist auch geil, oder?
Fand ich auch witzig. Also das kann man auch in Anführungszeichen nehmen. Jede Mom so, oh mein Gott, ich habe eine Wochenbettdepression. also, und es kann, und es betrifft auch 10-15% ungefähr.
Ja, ist auch viel.
Es ist viel, und es sind jetzt auch nur offizielle Zahlen. Ich glaube, dass ganz oft da das nicht aufgedeckt wurde. Also das,
ja, und ich finde auch, es ist schwierig zu differenzieren, weil ich meine, wo ist die Linie? Also zwischen Baby Blues und, weil
ich glaube, die Zeit ist das größte Kriterium.
Ja, genau.
Wenn es länger als 2 Wochen geht, dann darf man da, glaube ich, hinschauen. Vielleicht geht auch ein Babyblues länger als 2 Wochen.
Ja, und vielleicht war meiner auch vielleicht 3 oder 4 Wochen, und dann war es auch besser. Und war es jetzt ein Babyblues oder eine Depression, ist ja irgendwie in der Therapie, ist ja auch manchmal schwierig, dann da zu krass in Schubladen zu denken und dann sozusagen, oh
ja,
Gott, ich habe das, so als wäre man so krank und das ist jetzt schlimm muss behandelt werden. Ich glaube, da kann man schon noch vielleicht das auch ein bisschen verschwimmen lassen, aber es einfach beobachten.
Absolut.
Und wenn man jetzt...
Es sind so Richtwerte.
Genau, und wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man hat wirklich richtig, richtig tiefe Traurigkeit und es ist ganz, also das fühlt man ja auch, dass man dann halt einfach nochmal sich Hilfe sucht, ja.
Absolut. Ich finde auch wichtig zu wissen, dass eine Wochenbettdepression kann bis zu 1 Jahr nach Geburt auftreten. Also das kann auch sein, dass das erst irgendwie nach 8 Monaten oder so kommt.
Ja.
Weil das finde ich auch krass, dass man diesen Zusammenhang einfach nicht vergisst.
Ja. Ja.
Ja. Also achtet da gut auf euch und holt euch Hilfe. Ich glaube, Hebammen sind da auch wichtig, dass die haben da das, glaube ich, schon auch immer so im Hinterkopf. Und
ja, wobei ich habe manchmal auch das Gefühl, du hast so ein Bild von Hebammen, dass jede Hebamme so nett ist wie die wir alle im Geburtshaus kennengelernt haben. Und,
ja,
ich muss schon sagen, das ist wie, keine Ahnung, Busfahrer. Es gibt nette Busfahrer und scheiß Busfahrer. Und es gibt's halt auch bei Hebammen. Und auch nicht jede Hebamme mag alle Hebammen unter sich. Also da gibt's schon auch natürlich Unterschiede. Ich kenne auch ganz viele, die gesagt haben, ich habe meiner Hebamme gar nicht vertraut oder die war echt, ich bin froh, dass die weg ist und so. Also super viele
sogar. Das finde ich voll schlimm.
Und dann ist es so, dann passt es halt nicht. Und vielleicht sind es auch gute Hebammen für andere Leute, aber es ist halt.
Da will ich noch sagen, Jenny und ich haben ja auch eine Folge zu Doula aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die da schon draußen ist. Dass das vielleicht auch eine Option ist.
Genau.
Oder aber vielleicht auch ist der Partner oder die Partnerin, dass die auch da einfach ein Auge drauf haben und dass man vielleicht vorher auch schon drüber spricht, dass die das einfach beobachten.
Ja.
Und,
oder ein Coach oder dann auch eine Therapie anfängt, weil man merkt, okay, vielleicht habe ich ja vielleicht sind es Themen, die mich auch so generell beschäftigen. Das ist ja, glaube ich, meistens so. Das holt ja nicht einfach irgendwas so hoch, sondern das holt auch tiefe Themen hoch, die vielleicht bearbeitet gehören.
Voll. Meine Therapeutin hat auch damals, also wir haben dann quasi die Therapie beendet und sie hat aber gesagt, ich kann ihr immer schreiben oder mich bei ihr melden, wenn ich merke, boah, irgendwie geht das in eine Richtung, die vielleicht doch nochmal Behandlung braucht. Und das fand ich voll, voll schön und hilfreich, so das als Backup zu haben.
Ja,
zu
wissen, das ist okay, wie so ein Netz unter einem. So ein Auffangnetz.
Genau.
Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wir haben ja vor kurzem auch eine getroffen im Yoga, die gesagt hat, sie hatte schon eine recht traumatische Geburt und die hat dann erzählt, sie hat dann, es gibt eine Anlaufstelle bundesweit für zum Beispiel auch traumatische Geburten und die sind dann speziell geschult, um mit dir über Geburten zu sprechen. Und die sind vielleicht, können die auch Hilfeleistung geben.
Aber es ist, ich finde es halt immer krass, wenn du in dieser Situation drinsteckst, dir dann jemanden zu suchen, finde ich voll schwierig.
Aber da kann dir dann echt dein Partner helfen, dass du dem sagst, es ist auch seine Verantwortung. Oder Mutter oder Vater, wem man auch
oder Freundin oder wer auch immer halt da ist.
Genau. Ja. Hey, ich würde gerne die Zeit nochmal nutzen, weil ich das voll das wichtige Thema finde, mit auf den Punkt nochmal Erwartung versus Realität zu kommen und wollte dich mal fragen, also ich habe ja jetzt schon ziemlich viel erzählt, wie wenig ich irgendwie wusste von dieser Realität, also auch vor allem aufs Baby bezogen, jetzt mal weg von uns und unseren Körpern und wie es uns geht, so in der Interaktion mit dem Baby, weil das Baby ist ja so mega klein, hilflos, wenn du dich nochmal zurückversetzt, es hat dann so eine Wolle am Nabel oder wie auch immer der Nabel geheilt wird und es ist so, teilweise kriegt so Punkte im Gesicht, weil es irgendeine Wolle, Seidemischung nicht verträgt oder whatever, also dann denkst du so, was sind das jetzt für Punkte oder es wird gelb und du denkst, oh, es sollte nicht zu gelb werden, viele haben ja auch dann Gelbsucht und dann muss man die irgendwie in die Sonne legen oder sogar in die Klinik und es gibt irgendwie so viele Themen am Anfang, die so komplett neu sind und wenn die dann älter werden und man schon einige Nächte hinter sich gebracht hat, fängt es irgendwann an so, weil die schlafen ja am Anfang ultra viel, die ersten ein, zwei, drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Und dann plötzlich kommt so der nächste Schock, fuck, die gucken jetzt, dann gucken die dich richtig an, gucken Kontraste an, erleben voll viel, sind überfordert, überreizt und dann weinen die mehr. Dann denkst du, warum weint das jetzt plötzlich so, mache ich irgendwas falsch oder wie kann ich ihm jetzt helfen, dem Baby sich wieder zu beruhigen. Dann fängst du an, auszuprobieren, wie es sich beruhigt, aber vielleicht bringt das dann noch mehr durcheinander, weil du die ganze Zeit verschiedene Sachen ausprobierst. Wir haben probiert, das zu tragen. In der Trage war immer mega. Also Babytrage war das Beste einfach, immer rausgehen. Wir haben den Petsyball dann identifiziert, dass auf dem Petsyball wippen in der Trage oder auf dem Arm, aber am besten in der Trage auf dem Petsyball. Unsere Rücken haben sowas von wehgetan. Es war einfach so anstrengend, auch körperlich, weil dann war ich ja auch schon aus dem Wochenbett, aus den ersten 3-4 Wochen, war ich ja dann auch wieder mobiler. Dann habe ich meinen ersten Spaziergang, ich glaube auch erst nach 2-3 Wochen gemacht, aber nie im Kinderwagen, weil auf dem Rücken wollte sie nie liegen. Dann sieht man andere Frauen, die im Kinderwagen rumlaufen und das Baby schläft einfach. Und du denkst dir so, warum schläft mein Kind nicht einfach? Es schläft wie ein Baby. So. Ja. Und dann denkt man, also je nachdem, wie man auch geprägt ist, aber ich bin halt so geprägt, auch beruflich vielleicht sehr stark und mein Mann auch, dass wir denken, okay, ich sehe Lösungsmöglichkeit A bei der und der Person, dann probiere ich auch A, aber A funktioniert bei mir nicht, okay, dann probiere ich vielleicht noch B oder C, aber die muss dann immer funktionieren, so, weißt du, was ich meine? Wie in so einer, es gibt ein Problem und die Lösung es gibt dann halt eine Lösung und die funktioniert immer. So ist man geprägt, aber in der Realität ist es ja dann
ihr seid
nicht mehr
so geprägt.
Ja, wir, genau, Entschuldigung. Also wir waren so geprägt. Wir haben jetzt auch einiges daraus gelernt, nämlich einfach zu lernen, es gibt nicht die Lösungsmöglichkeit. Und wenn sie Pyjama, lilanen Pyjama anhatte, heißt es nicht, dass morgen sie auch im lilanen Pyjama genauso gut schläft wie letzte Nacht. Und dann kommt irgendjemand im fucking Schwangerschaftsrückbildungskurs und sagt, also mein Baby schläft ja schon durch oder so ein Scheiß. Und dann rastest du einfach komplett aus, weil du halt vielleicht nur alle 2 Stunden auch noch am Wick, da musst du das ja nachts noch wickeln. Gottes Willen, bin ich froh, dass Zeiten vorbei sind. Ja. Du stehst ja permanent auch auf, um das zu wickeln. Dann geht der Mann irgendwann wieder arbeiten. Dann denkst du, fuck, der jetzt Partner, muss ich das ja alleine, muss ich das alleine machen. Weil vielleicht auch die Partner sogar weg sind oder so. Das gibt's ja auch,
Stimmt. Ja, da muss ich sagen, da lief's bei uns voll gut, also was heißt voll gut, aber Tristan, seine Firma, ist ja eine Woche vor Henrys Geburt insolvent gegangen und alle haben ihren Job verloren.
Top gelaufen.
Hammer.
Mega. Es lief echt richtig gut.
War richtig geil. Aber es war insofern halt voll schön, weil Tristan 2 Monate zu Hause war, bis er halt einen neuen Job hatte. Und sich dadurch natürlich auch, also Tristan ist immer in der Nacht aufgestanden und hat gewickelt. Das habe ich nicht gemacht. Wir haben das dann mit dem Abhalten, hat das, finde ich, eh viel rausgenommen. Also dann musste man gar nicht mehr so viel in der Nacht
wickeln. Das stimmt, fand ich auch Weltklasse.
Gell, das hat gut funktioniert.
Ja, absolut.
Sonst auch.
Ja. Wir waren alle voll überrascht. Weißt du noch, wo du mich gefragt hast, ach so, wie ist denn das mit dem Abhalten? Und dann hast du es einmal probiert, so wie wir alle. Und dann hat es einfach immer geklappt. Die haben gar nicht in die Windel gekackt.
Voll krass.
Ja.
Voll krass.
Ja.
Also ja, völlig abgefahren. Und ich glaube,
soll ich nochmal konkret meine Frage stellen? Weil das interessiert mich wirklich
richtig.
Warst du darauf vorbereitet, was ich gerade beschrieben habe? Auf dieses, dass die immer anders sind mit dem Schreien, dass sie so zerbrechlich sind, dass du weißt ja nicht, wie du die beruhigen kannst. Selbst wenn die jetzt nicht laut schreien die ganze Zeit, die gucken dich ja die ganze Zeit so hilflos an und du denkst so, oder dann machen die so komische Geräusche beim Schlafen und du denkst, was ist das jetzt? Das hat mich alle, warst du darauf vorbereitet?
Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber ich hatte auch gar keine Erwartung. Deswegen, da konnte ich wirklich mit dem Flow gehen und es einfach annehmen. Und das heißt nicht, dass das auch nicht mal anstrengend war. War's.
Mhm.
Voll. Gerade irgendwie diese Blähungsphase, was ja auch voll normal ist, ne? Weil der Darm muss sich erstmal entwickeln und so. Aber es ist trotzdem anstrengend. Also wie viele Stunden ich damit verbracht habe, Furze aus meinem Kind rauszuradeln und zu kreisen und weiß
oh
ich
Gott,
nicht was.
Stimmt, ja. Mhm. Gaia-Tropfen geben.
Gaia, ja. Mhm. Auch das. Und auch dieses, also ich meine, für mich ist ja nach wie vor am allerschlimmsten, wenn ich in der Nacht aufstehen muss. Das taugt dir nicht. Das taugt mir echt gar nicht. Und da gab's ja schon, ich weiß nicht, wann das war, so mit 6 Wochen rum ungefähr, gab's ja auch eine Zeit, wo wir halt auch viel in der Nacht aufstehen mussten und ihn rumtragen mussten, weil bei uns auch das Einzige, was geholfen hat. Und ich glaube aber,
ich habe so viele
Fragen.
Auf jeden Fall
geholfen,
ja,
dass Tristan so lange zu Hause war und dass er da auch wirklich sehr involviert war und da auch viel gemacht hat. Und ich glaube, ich bin ganz gut darin, Dinge anzunehmen und die einfach so zu nehmen, mit dem Flow zu gehen in der Hinsicht. Also das konnte ich schon ganz gut.
Gab es die Situation mal, dass du, also als ihr dann auch rausgegangen seid und du nicht mehr nur gelegen bist, dass ihr draußen wart und ihr halt getragen habt und dein Rücken vielleicht wehgetan hat und du gerade getragen hast und dann eine andere Frau gesehen hast, die einen Kinderwagen schiebt und das Baby da einfach mega bequem und still drin geschlafen hat und du dachtest, das wünsche ich mir jetzt auch.
Ja, gab's oft. Und Henry war, glaube ich, in den ersten Tagen, da war, was ist da, U2, gell?
Mhm. Also bei uns, bei denen, die in der Klinik gebären, war die U2 ja dann schon im Krankenhaus.
Und da ist eine Freundin mit Henry und Tristan quasi zur Kinderärztin gegangen und ich bin zu Hause geblieben. weil man ja auch noch liegen soll. Fand die Kinderärztin übrigens sehr, sehr gut. Hat sie sehr gelobt. Ja. Und da ist Henry tatsächlich im Kinderwagen gelegen und das hat funktioniert. Und seitdem glaube ich nicht mehr. Also der ist ja ein absolutes Tragekind. Und am Anfang, ich weiß noch, mein Rücken hat so wehgetan. Ich hatte doch dann auch diesen Bauchgurt, weil es gar nicht mehr, also ohne den ging es gar nicht mehr. Das war echt krass. Und klar habe ich mir das gedacht, aber gleichzeitig fand ich es auch schön, ihn so nah zu haben, weil sich das einfach so sicher anfühlt. Ja, und es ist, glaube ich, immer so ein Balanceakt zwischen, oh, es wäre schon schön, wenn er einfach im Kinderwagen liegen würde und oh, es ist aber schon auch schön, ihn so nah bei mir zu haben. Ja,
und das habe ich permanent auch heute noch, diese absolute, diese zwei Seiten dieser Medaille, dass ich die ganze Zeit denke, okay, also dass ich quasi das Gras drüben sehe bei Nachbarsgarten und denke, da ist es viel grüner und ich möchte das lieber so und so haben. Also dass ich so einen überhöhten Anspruch habe und so ein Idealbild, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite der Medaille ist so meine Realität, die eigentlich, also wenn man jetzt von oben drauf guckt, und das sagen ja dann auch immer, das ist ja das Schlimme, die Leute von außen, so schön ist und so holy und so alles ist sehr gut und eigentlich... Also dadurch, dass ich ja so viel mache, dass es ihr gut geht und ihr geht's gut meistens und es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber trotzdem wünsche ich mir was anderes und da komme ich nicht so drauf. Und das war der größte Faktor im Wochenbett, dass ich so unglücklich war, dass ich die ganze Zeit dachte, es müsste anders sein.
Also die Erwartungshaltung. Eigentlich anders sein.
Ja, dass ich erstens meine Realität völlig verzerrt gesehen habe, offenbar, weil ja auch meine Mutter, wo ich echt dankbar bin, dass die da auch nah in unserem Haushalt dann einige Tage auch bei uns war und die halt genau weiß, also das ist nicht irgendeine Mutter, die mal vor 30 Jahren ein Kind hatte oder so, die sagt, ja, ich weiß, wie die Phase läuft, sondern sie sieht's halt jeden Tag. Und da habe ich schon auch vertraut auf ihr Urteil, wenn sie sagt, es ist alles bestens, das war mega viel wert. Da bin ich ihr auch mega dankbar, dass ich ihr das so vertrauen konnte und ich das an besten Händen wusste, auch was so die Gesundheit angeht oder auch wie viel sie schreit. Das war nämlich mein größtes Thema, dass ich die ganze Zeit das so verzerrt gesehen hatte und selber das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht so. Dass ich das Gefühl hatte, es müsste anders sein.
Das heißt aber, du hast irgendwie so diese Validierung von außen gebraucht.
Genau.
Dass dir von außen jemand sagt, hey, alles gut, du hast dir selbst nicht vertraut.
Genau, genau. Und das ist da voll zum Vorschein gekommen. Also es scheint ja dann eher ein generelles Thema zu sein, aber das kam voll raus. Und vor allem, ich habe mir selbst nicht vertraut und mich versucht, im Außen zu orientieren, also irgendwo Orientierung zu finden. So, wie läuft's denn richtig? Also so, wie müssen die denn schlafen? Wie oft? Und wie oft muss ich stillen? Und mir ist es voll schwer gefallen, einfach zu kuscheln. Also wenn Leute gesagt haben, genieß die Kuschelzeit, ich bin ausgerastet. Ich dachte mir, was für
das
Kuscheln, so ein Baby, das kuschelt doch nicht mit mir. Was heißt schon kuscheln? Das legt doch nicht ihren Kopf auf meine Brust und macht dann, ei, ei, da, da. Oder so, so habe ich mir das vorgestellt, aber es war gar nicht so. Ja, das war eher so ein Zappeln und komische Geräusche und... Oh. Eieiei, ja.
Ja, okay. Und was hast du daraus, wie bist du daran gewachsen, Easy?
Ja, also ich glaube, die größte Erkenntnis war, die ich jetzt auch für mich behalten kann, Gott sei Dank, ist so hinnehmen, wie es ist, so go with the flow. Und es gibt nicht die eine Lösung. Und nur weil zum Beispiel Tatis Baby im Bett am besten schläft an Tatis Nähe, kann das sein, dass mein Baby halt einfach sensorische Stimulation bis zum geht nicht mehr braucht und einfach gewippt werden will und bewegt werden will und nicht schläft in der Trage, wenn ich sitze zum Beispiel. Andere Babys schlafen in der Trage, wenn man sich hinsetzt. Meins
andere
halt nicht,
Babys schlafen
dass ich
einfach
nicht
im Kinderwagen.
Oder im Kinderwagen. Oder dass ich nicht gucke, oh, im Restaurant, da sitzt jetzt eine und das Baby schläft so schön in der Trage und die sitzt da und isst einfach. Nee, ich stand einfach. Mm. Wir standen abwechselnd, haben uns das Essen reingeschaufelt, das Essen ist auf den Babykopf getropft und das war unsere Realität. Und dann war ich spazieren mit anderen, da habe ich gefragt, hä, wie macht ihr das eigentlich jetzt an Heiligabend? Das war ja dann schon, da waren die dann erst 6 Wochen oder so. Mm. Und dann haben die zum Beispiel gesagt, ja, wir haben ein Fell auf den Boden gelegt und das Baby hat da halt auf dem Fell geschlafen und wir haben gegessen. Und dann hat mich das halt sauer gemacht, weil ich dachte, hätte ich halt auch gern.
Hätte
wie
ich auch
ich
gern.
Das? Und dann habe ich versucht, da dran zu arbeiten. Und mein Learning war jetzt, also ich bin insofern dran gewachsen, dass ich mir jetzt, dass ich darüber lachen kann auch und mir halt denke, ja, okay, ich kann nicht ein Rezept nachmachen, sondern ich muss eigentlich, kommt mir jetzt gerade, ich koche ja auch so gern und ich koche nie nach Rezepten, ich koche mega free-floating, dass ich mir das als Beispiel nehme und sage, ja, so koche ich eben. Und so mache ich es auch mit meinem Baby. Ja.
So.
Also das war das zum Thema Realitätsschock bei mir und ich finde es mega schön, dass du das nicht so wie bei, also du warst, du hattest ja eigentlich einen Schock bei der Geburt.
Mhm.
Aber voll geil, dass du es danach nicht hattest, wenn du es mal so nimmst. Es war ja eigentlich nur ein einziges Ereignis, wo du geschockt warst, aber dafür hattest du einige Wochen, wo du weniger geschockt warst. Und für mich hat es fast ein Jahr gedauert, über den Schock hinwegzukommen. Und ich muss wirklich sagen, 6 Monate bei mir und es wurde viel besser, weil ich dann irgendwie weil ja auch alle immer sagen, und habt ihr euch schon eingegroovt? Habe ich auch gehasst. Einfach so, was für eingrooven. Jeder Tag ist einfach absolutes Abenteuer, wie so eine Achterbahnfahrt. Und wo groovt man sich da ein? Ich weiß nicht, wann das nächste hochkommt und das nächste tief.
Habt ihr euch schon eingeflowt vielleicht besser?
Ja, genau. Das ist echt besser. Seid ihr im Flow?
Bist du schon in den Flow mit eingestiegen? Oder hältst du noch an deinen Erwartungshaltungen fest?
Ja, das ist wie so ein Fluss, so ein reißender Fluss. Und ich halte mich die ganze Zeit so am Rand fest.
An so einem Ast fest. Und bist du so.
Ja, genau. Und mein Rücken tut verdammt weh. Und ich müsste einfach, ich kann versichern, man geht nicht unter. Man wird nicht untergehen, aber man muss sich trauen, einfach loszulassen.
Das ist doch auch so, wenn man in der, voll das schöne Bild, auch wenn man in so einer Strömung ist, soll man doch auch nicht dagegen anschwimmen, sondern mitfließen, weil die immer im Kreis so geht und irgendwann wird man zurückgespült. So, ich hoffe, ich habe es da keinen Quatsch erzählt. Bitte probiert's nicht aus. Das ist eine Metapher.
Aber hey, gab es bei dir auch so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, das ist doch anders als gedacht oder gab es gar nicht? Zum Beispiel beim Schlafen oder beim Trinken, beim Stillen, beim Schlafen.
Ich habe mir wirklich, ich hatte keine
beim
Erwartung,
Schlafen,
wirklich nicht.
Beim Schlafen, oder? Dachtest du echt,
ich dachte. Nee, ich hatte keine Erwartung, deswegen war es einfach so, so ist es halt. Ja, so ist es halt.
Ja, und ich habe dich jetzt auch voll oft im Kopf. Das war so geil, das muss ich dir noch als Erfolgserlebnis. Wir wollen ja auch Erfolge teilen hier. Ich war im Bus und Luisa hat so geschrien, weil die so durch war vor ein paar Tagen.
Mhm.
Und dann hatte ich deine Stimme im Ohr und unser Gespräch, weil wir darüber gesprochen haben, hey, warum schwitze ich jetzt eigentlich, habe ich mich gefragt. Weil es ihr wirklich schlecht geht, Realitätscheck, geht's ihr wirklich schlecht, hat sie was? Und dann dachte ich, nee, Realitätscheck ist, sie ist einfach nur verdammt müde, weil sie eine Stunde hinter ihrem eigentlichen Schläfchen ist und sie ist einfach müde und kann gerade im Bus nicht in den Schlaf finden, was auch normal ist. Und dann kam dein Spruch so in meinen Kopf, einfach nur, ja Mai, ist halt ein Baby. Und dann dachte ich mir so, ja, Mai ist halt ein Baby. Und dann saß ich da wirklich und war tiefenentspannt. Und dann dachte ich, ich fahre jetzt in die Riedlerstraße. Ich werde jetzt nicht rausgehen, damit sie schlafen kann im Kinderwagen. Weil ich wusste, wenn ich jetzt rausgehe und sie trage und Ruhe gebe, in so eine Seitengasse gehe, dann wird sie sich beruhigen. Und dann muss ich aber 2 Kilometer nach Hause laufen. Und früher hätte ich das gemacht. Mhm. Und dann saß ich da und habe mich gefragt, sag mal, reagiere ich jetzt eigentlich so über, weil die anderen gucken oder weil ich sie schlafen legen will? Und ich habe dann festgestellt, ja, ich glaube beides. Ich glaube, ich will einfach nur eine Lösung finden gerade, dass es aufhört, weil es unangenehm ist so. Ich möchte dieses unangenehme Gefühl
Warum
beseitigen.
Warum unangenehm? Wegen außen? Weil die Leute gucken, oder?
Beides, glaube ich, ja. Weil ich dachte in so einem Gespräch nur wegen ihr, habe es dann aber nochmal reflektiert und habe gedacht, es ist auch unangenehm, weil ich so das Gefühl habe, es sollte eigentlich anders sein. Dann ist so alles in mir, okay, Lösung, Lösung, was kann ich tun, um es zu beseitigen? Mhm. Lösung, Lösung, Lösung. Und dann bin ich wie in so einem Tunnel, wie so ein Pferd, das jetzt losrennen will und denke mir, ich muss eine Lösung haben. Deshalb wusste ich gar nicht genau, woran liegt es jetzt genau, sondern einfach nur wie so ein, nicht, es passt gerade einfach, es ist unangenehm, irgendwas passt gerade nicht. Und dann habe ich aber auch so um mich geguckt und dachte mir, nee, eigentlich, und dann war da so ein Mann und dann hat er so gewunken und sie so abgelenkt. Es hat mega gut funktioniert. Und dann dachte ich so, ja, der kümmert sich jetzt drum. Ich chill jetzt einfach. Der macht das jetzt. Ja, Mai ist mega. Ein Baby.
Geil. Herr Easy, tiefenentspannt. Und wie hast du das geschafft?
Durch unser Podcast tatsächlich, dass wir drüber geredet haben. Also, dass ich hatte einfach plötzlich deine Stimme im Kopf. Ja, Mai ist halt ein Baby. Wann hat man schon die Gelegenheit, eine Stunde darüber zu sprechen, was einen so tief bewegt und wie man jetzt damit umgeht und so. Und dann hat mich das einfach erinnert. Und ich glaube auch einfach, weil ich es jetzt schon öfter mal hatte, dass ich in so einer Situation war.
Also, dass du mehr einfach durch die Zeit mehr Gelassenheit entwickelst, mehr Annahme. Ich wünsche es mir anders, es sollte anders sein. Aber ich entscheide mich jetzt mit dem Flow zu gehen und sagen, ja, so ist es halt jetzt.
Ich kann jetzt auch drüber lachen, weil ich mir echt dachte, wie naiv war ich eigentlich. Ich bin halt nicht, ich kann nicht immer die Lösung herstellen. Manchmal ist die Lösung einfach durchzugehen und nicht es aufhören zu lassen.
Ja, ich eine Freundin von mir, die sagte, war, manchmal sind Dinge gut, wenn man sie gut sein lässt.
Genau, und ja, einfach lassen.
Ja, let it be.
Und das nicht anders sich zu wünschen, weil dann geht man ja auch in sich selber, ist man ja auch so sauer gegen sich selber und kämpft gegen sich selber an und denkt so, ich mach's nicht richtig, signalisiert man sich ja dann so, ich muss jetzt was machen, ich muss was machen, ich muss es ändern, wie kann ich es ändern? Und dann ist man so die ganze Zeit in diesem Denken und dann sind es negative Gedanken, anstatt einfach zu sagen, atmen, ja Mai, ist halt ein Baby. Ist halt ein Baby. Ja. Es geht auch wieder vorbei. Und wenn man halt ein Jahr lang die Erfahrung macht, es geht alles vorbei und es gibt dann auch wieder voll die schönen Momente und die dann auch wertzuschätzen, auch im Wochenbett, wenn das einem schon gelingt, so wie dir auch, dass man das Kuscheln so genießt. Hey, was Schöneres gibt's ja nicht. Also das hätte ich mir, auch wenn ich gerade gesagt habe, man darf sich's nicht anders wünschen, aber wenn ich es mir jetzt anders wünschen könnte, hätte ich mir gewünscht, dass ich es mehr angenommen hätte, ja. Aber naja, es ist auch gut so, wie es war, weil ich konnte es halt nicht. Genau.
Und deswegen, sonst hättest du das Learning jetzt nicht gehabt.
Ja.
Gut, Easy. Wir haben überzogen, aber das habe ich mir auch schon fast gedacht. Egal, ich finde, du hast gerade einen richtig schönen Abschluss gefunden.
Danke.
Danke fürs Teilen.
Freue mich dann schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Let it be.
Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Macht's gut. Wer auch immer uns zuhört.
Ciao.
Ciao, ciao.